Hallo und herzlich willkommen im Jobgeflüster Podcast. Mein Name ist Sean Alexander, der Jobflüsterer, und hier bist du richtig, wenn du erfahren möchtest, wie du im Beruf glücklich wirst. Ich spreche mit Experten über ihre ganz persönliche Geschichte. Es geht um Höhen, Tiefen und schwierige Entscheidungen, die ihr Leben wirklich geprägt haben. Warum ich das mache? Um zu beweisen, dass Berufsorientierung kein gerader Weg ist. Dein Lebenslauf darf bunt, verrückt und einzigartig sein. Meiner Meinung nach sollte er das sogar. Denn mit jeder beruflichen Station, neuen Erfahrungen oder persönlicher Erkenntnis erlernst du mehr und mehr die Fähigkeiten, die du brauchst, um dir deinen eigenen Traumjob zu kreieren. Also lehn dich zurück, lass dich inspirieren und entdecke, wie oft der perfekte Beruf da entsteht, wo du ihn am wenigsten erwartest. Heute im Interview Konstantin Weimer. Bevor es gleich losgeht, eine kleine Vorstellung. Konstantin Weimer ist zertifizierter Jugendcoach und unterstützt junge Menschen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Berufsfindung. Sein Motto: Do what you love. In Workshops und Einzelcoachings arbeitet er seit 2013 mit über 1000 Jugendlichen pro Jahr und gibt seine Erfahrung auch in Fortbildungen für Lehrkräfte und Coaches weiter. Jugendliche Eltern und Schulen schätzen seine motivierende Art, die interaktiven Coaching-Methoden und seinen guten Draht zu Jugendlichen. Und damit herzlich willkommen, lieber Konstantin. Freust du dich schon auf das Interview und die Fragen, die ich dir gleich stellen werde?
Absolut, Alex. Vielen Dank. Eine große Freude für mich, hier dabei zu sein. Und eine ganz große Freude, auch hoffentlich den einen oder anderen ein bisschen zu inspirieren mit meinen Antworten.
Da mache ich mir wenig Sorgen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und du bist nicht ohne Grund hier im Jobgeflüster-Podcast, denn es geht um Berufsorientierung oder auch darum, zu schauen, wie finde ich denn etwas, das mir wirklich gut tut? Und was kann ich denn tun? Deswegen bin ich mir sicher, da werden tolle Tipps kommen. Und wir starten gerne mit der ersten Kategorie, die da lautet Kindheitstraum. Heißt, du darfst gerne einmal erzählen oder erwähnen, gab es bei dir irgendwas in der Kindheit, wenn du gefragt wurdest, was willst du denn später mal machen? Gab es da so eine Idee?
An meiner Kindheit, mein allererster Berufswunsch war Treckerfahrer. Ich habe hier auf meinem Büro habe ich ein Bild, das hat meine Großmutter mir mal, bevor sie gestorben ist, noch gegeben. Das war wohl ein Bild, was ich mal gemalt habe, mit 5, 6 Jahren. Und da habe ich dann krakeliger Schritt drauf geschrieben, ich will Treckerfahrer werden. Das steht hier immer auch für mich zur Erinnerung, dass sich Wünsche verändern dürfen.
Sehr guter Punkt, sehr wichtiger Punkt auch. Es geht um den Kindheitstraum, so die erste Idee, die man hat. Das kennst du wahrscheinlich auch. Häufig sind da Dinge dabei wie Polizist oder Feuerwehrmann. Das sind einfach Dinge oder auch Lehrer, Dinge, die man als erstes mit Beruf verbindet. Wie bist du denn darauf gekommen damals? Also was hat dich daran fasziniert?
Das hat natürlich auch ein bisschen mit der Umgebung zu tun gehabt, in der ich damals war. Und meine Großeltern hatten einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Und wir waren als Kinder ganz oft dort. Ich habe das wahnsinnig geliebt. Ich habe eine große Faszination für Trecker bis heute. Also ich finde diese großen Maschinen, ich finde das einfach total cool. Und immer wenn ich auf der Autobahn oder irgendwo auf der Straße einen Trecker sehe, dann muss ich immer gucken. Ich bin als Kind immer bei diesen Treckerfahrern mitgefahren und fand einfach deren Aufgabe, diese praktische Tätigkeit und so im Anschluss nach der Arbeit genau sehen, was man getan hat. Das war so das, was mich daran total begeistert hat. Wirklich was bewegen, was machen und die Ergebnisse der Arbeit sehen. Heute alles, was man fahren kann, will ich fahren und mach das auch so oft, wie es geht.
Sehr, sehr cool. Da haben wir quasi schon dein Hobby so ein bisschen mit rausgehört. Und jetzt bist du natürlich heute kein Treckerfahrer geworden. Wie war es denn in deiner Schulzeit damals? Wusstest du denn währenddessen oder vor allem auch kurz vor dem Abschluss vielleicht schon direkt, was du machen willst? Oder warst du da auch so lost wie viele, viele andere heute immer noch?
Das ist eine total schöne Frage. Und ich habe vor ein paar Wochen meine Abi-Zeitschrift in die Hände bekommen beim Aufräumen. Und da bei uns war das so, dass meine Schüler haben gegenseitig quasi ein kurzes Profil geschrieben von jedem. Und ein Mädchen aus meiner Stufe schrieb damals über mich, unter anderem fiel Konstantin auf über wöchentlich neue Berufswünsche. Hatte andauernd neue Ideen. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr begeisterungsfähig ist. Ich kann mich sehr schnell dann für Dinge begeistern, war mir total sicher, das ist es jetzt. Insofern war ich im Prinzip auch total lost und habe mich dann an jede neue Idee, und das beobachte ich auch oft bei Jugendlichen, immer dann sehr geklammert, weil das hat mir Sicherheit gegeben. Weil diese ätzende Frage, was willst du mal werden, die habe ich natürlich auch dauernd gestellt bekommen. Und es ist total schmerzhaft, darauf keine Antwort zu bekommen, vor allem, wenn man die Frage immer wieder gestellt bekommt. Ich hatte dann irgendwie wöchentlich wechselnde Antworten. Das war so meine Strategie, ohne aber genau zu wissen, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte. Ich möchte das schon an dieser Stelle vielleicht mit einem ersten Appell an junge Menschen dort draußen verbinden, was ich in Workshops und auch in Einzelcoachings immer versuche zu vermitteln, ist, dass diese primary question, also diese Hauptfrage, die man sich stellt, man sollte mal überlegen, ob die Frage, was willst du werden, ob das überhaupt die richtige Frage ist. Denn ich
finde
das aus verschiedenen Ebenen schwierig, diese Frage. Also erstmal ist es eine Frage, die defizitär ist, weil es impliziert ja, du bist noch niemand. Und das ist ja total, das sind wundervolle Menschen. Das zweite Problem an der Frage ist, was willst du werden? Und darüber rede ich auch sehr intensiv mit Schulklassen und auch mit meinen Coaches, wenn ich mit denen im Einzelcoaching arbeite. Das baut total viel Druck auf, weil das hat so was Endgültiges. Weil was willst du werden? Dann bin ich das und dann bin ich das mein Leben lang. Und das baut wahnsinnig viel Druck auf, der total unnötig ist. Wie wir alle wissen, die Zeit, dass man einen Job macht, einen Job lernt und dann 40 Jahre in einer Firma ist, das ist over. Das ist total vorbei aus verschiedensten Gründen. Also es hat ganz viele unterschiedliche Ebenen, warum das vorbei ist. Und ich lade die Jugendlichen ein, sich eine andere Frage zu stellen. Wie wäre es denn, wenn wir die Frage tauschen in, was willst du lernen? Was hast du Bock zu lernen? Was ist ein Thema oder eine Tätigkeit, von der du sagst, boah, wenn ich nach der Schule endlich mir selbst aussuchen darf, was ich lernen möchte. Und das ist ja das Geilste daran, dass die Schule vorbei ist, dass du dir selbst auswählen kannst, was und wie du lernen möchtest.
Richtig.
Und wie wäre es denn, wenn wir uns diese Frage stellen? Und dann frage ich immer die Klasse, wer merkt, dass das viel weniger Druck hat und viel mehr Freude? Und da gehen ganz viele Hände hoch.
Ah, natürlich.
Das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt.
Absolut, wie du sagst, dieser Blick nicht mehr defizitär, sondern eben auf etwas hin, auf etwas zu, auf das man Bock hat, auf was man Bock hat auch zu lernen. Das finde ich eine sehr, sehr tolle Geschichte und einen guten Ansatz. Dann die Frage natürlich auch passend dazu, ne, die Schule, die ja auch eher defizitär arbeitet. Das heißt, auch dort wäre natürlich es wichtig, diese Frage öfter zu stellen. Ne? Und dann bist du eben in den Workshops an Schulen unterwegs, vielleicht auch den ein oder anderen Lehrer, die ein oder andere Lehrkraft da ein bisschen zu inspirieren und zum Umdenken zu bewegen. Weil ich glaube, gerade in der Schule darf das Ganze anfangen.
Sollte unbedingt, nur das Schulsystem zu verändern, das wollen auch viele Lehrkräfte. Und das ist nicht nur das Aufgabe. Es gibt Gott sei Dank mit Schule im Aufbruch und so weiter. Margot Rassfeld, die ja da eine Initiative gegründet hat. Es gibt ja alternative Schulsysteme mittlerweile, Gott sei Dank, die das anders machen, wo man selbst wählt, was man an welchem Tag lernen möchte. Und ich hoffe, dass sich das noch viel weiter fortsetzt und dann viel mehr Schulen kommt. Aber das ist ein Riesenthema natürlich. Und ich versuche, wenn ich in den Schulen bin, habe ich aufgegeben, das Schulsystem revolutionieren zu wollen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, sondern ich versuche einfach, diese andere Sichtweise, was willst du lernen, einfach auf die Zeit nach der Schule zu transportieren und die Jugendlichen dazu zu inspirieren, sich jetzt schon mal mit dieser Frage ganz entspannt, ohne Druck, also ohne auch, ich muss das jetzt schon wissen. Weil ich finde nicht, dass man nach dem Schulabschluss direkt wissen muss, was man beruflich machen
kann. Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und dann auch nochmal was zu ändern, ist ja okay.
Mal so ganz entspannt vor dem Abitur oder vor der Abschlussprüfung auf der Realschule ein bisschen damit zu beschäftigen. Damit man so grob schon mal so Richtungen auslotet, die interessant sind. Das ist, glaube ich, sinnvoll, damit man nicht nach der Schule so bei Null anfängt, sondern schon so ein bisschen Sachen für sich gefunden hat. Und was mir dann nach der Schule am meisten geholfen hat, war...
Jetzt wird's interessant.
War wirklich das Ausprobieren. Also einfach ausprobieren. Ich habe dann angefangen und meine Eltern waren Gott sei Dank so cool, dass sie uns Kindern, ich habe zwei Schwestern noch, wir haben uns allen Kindern ein Jahr eingeräumt, wo sie gesagt haben, wir erwarten nicht von dir, dass du gleich eine Ausbildung oder ein Studium anfängst. Wir sind auch bereit, euch dort finanziell zu unterstützen, indem ihr euch orientiert. Also so ein klassisches Gap Year im Prinzip. Ganz klar ist nur, ein Gap Year ist nicht, ich gehe irgendwie 3 Monate nach Thailand und lege mich an den Strand. Viele verstehen das falsch.
Ja, viele machen es auch genauso.
Das kann man ja auch machen, nur dazu wären meine Eltern nicht bereit gewesen. Die haben gesagt, mach dir einen Plan, was du ausprobieren willst und wir unterstützen dich dabei, dass du das kannst. Und das hat mir unglaublich geholfen und ich habe damals in einem Marktforschungsinstitut gearbeitet, in einer Werbeagentur. Ich habe damals zum ersten Mal auch, ich bin als Jugendreiseleiter bei Sprachreisen mitgefahren. Ich habe so verschiedene Dinge ausprobiert und das hat den großen Vorteil, dass ich nicht im Kopf das entschieden habe und das versuchen ja alle, sondern Erfahrung herausgefunden. Und das ist dann etwas, wo unser Bauch und unser Herz angesprochen wird. Und während unser Kopf uns viele Geschichten erzählt, ja, dein Herz und dein Bauch lügen dich nicht an. Und das ist der große, große Vorteil, die Dinge dann wirklich, ich nenne das Reality-Check, also wirklich mal in der Realität so auszuprobieren. Und dann fühlt man ja, ob man sich zu einem Thema hingezogen fühlt oder eher nicht.
Sehr, sehr toller Begriff, der Reality-Check, weil ich benutze den auch häufig. Vor allem, wenn es dann darum geht, die Schüler haben eine Idee, sind damit sogar ganz zufrieden, fangen dann damit an und dann schlägt eben der Reality-Check zu, dass sie merken, das ist ja ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe. Dementsprechend dieses Ausprobieren und sich da reinzufühlen ist optimal. Ich sag da auch immer, es gibt 2 Gründe, warum das so wichtig ist. Erstens, du lernst, was du magst und du lernst auch, was du nicht magst. Und in beiden Fällen hilft dir das, ein weiteres Puzzlestück, ne, zu deiner Persönlichkeit zusammenzufügen, um dann entscheiden zu können, was passt denn zu mir? Weil darum geht's ja im Endeffekt, einen Beruf auszuüben, der zu einem passt und der sich deinem Leben anpasst, nicht umgekehrt. Also wir leben ja nicht, um zu arbeiten, sondern arbeiten und leben. Wie war denn dann in diesem Jahr, in diesem Gap Year, wie man das eigentlich machen sollte? Hat sich's leicht angefühlt? Hat sich dann was ergeben für dich?
Es war total super, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich war dann ja auch in einem anderen Land, also genau auf Malta konkret.
Also auch mal am Strand gelegen, hoffe ich doch.
Auch mal am Strand gelegen. Also Gap Year heißt ja nicht, du hetzt von Praktikum zu Praktikum. Ich habe nach jedem natürlich ein paar Wochen auch mir dann eine Auszeit genommen, habe eine Reise gemacht und so weiter, na klar, und habe dort verschiedenste Dinge gelernt, habe mich dann allerdings, es ist ja witzig, wenn man so rückwärts sein Leben betrachtet, dann erkennt man ja so viele Dinge. Und dieses Thema, mit Menschen zu arbeiten und mit jungen Menschen zu arbeiten, das lag mein Leben lang irgendwie wie so ein auf dem Silbertablett schon vor mir. Ich bin damals dem Geld gefolgt. Und für mich waren...
Wie viele, ja.
Für mich war, das war Ende der 80er Jahre, da war Werbung total hot. Das war damals, galt das als einer der großen Traumjobs. Außerdem musste man nichts dafür können, außer viel labern. Das war ein Skill, den hatte ich. Ich habe dann später gelernt, dass man auch in der Werbung eine Menge lernen muss und kann. Und habe mich dann gegen die Arbeit mit Menschen, das Thema Werbung entschieden, weil ich mich immer schon sehr intensiv für das Verhalten von Menschen interessiert habe. Und das ist ja durchaus eine Parallele zu meinem heutigen Beruf. Und habe dann eben, damals hieß das noch Werbekaufmann, heute hat das einen sehr sperrigen Begriff, nämlich Kaufmann für Marketing und Kommunikation. Und nach der Ausbildung war mir eins klar, ich werde nie wieder in einem Büro arbeiten, dachte ich.
Weil, okay, das ist mal eine Ansage auf jeden Fall.
Weil ich irgendwie keine Lust, ich hatte dann eine Werbeagentur, ich konnte mir verschiedene Agenturen aussuchen, habe mich dann für eine entschieden, habe dann nicht unbedingt aus heutiger Sicht vielleicht für mich so interessensmäßig die richtige Wahl getroffen. Die Kunden waren nicht so richtig sexy. Ich habe mich immer sehr für fast-moving Consumer Goods interessiert, also die Produkte, die man im Supermarkt zum Beispiel findet, wollte immer für große Marken arbeiten. Und das gab es da eben nicht und fand mich dann wieder eben in einer Werbeagentur, die eher aus der Industrie so Kunden hatte. Und dann ging es um irgendwelche Kältemaschinen und solche Sachen. Also ein bisschen unsexy, ehrlich gesagt.
Okay, verstehe.
Hatte aber viel Freude an der Tätigkeit, hatte einen sehr tollen Mentor dort, war dann das Bindeglied zwischen Kunde und Kreation. Und da war ich auch total richtig. Das konnte ich gut und hatte da ein sehr schönes Erlebnis, weil ich war sehr schlecht in der Schule immer, weil mich der ganze Kram einfach nicht interessiert hat. ich habe so eben gerade so noch das Abi eben irgendwie geschafft, habe eigentlich aus der Schule den Glaubenssatz mitgenommen, ich bin nicht so schlau wie die anderen und eigentlich kann ich nichts. Und ich habe in dieser Ausbildung zum ersten Mal eigentlich gemerkt, ich kann ja doch was, weil ich Rückmeldungen bekommen habe. Und ich habe dann eine ganz wichtige Sache gelernt, die ich auch sehr gerne an Jugendliche weitergebe. Du bist nicht weniger talentiert als die anderen. Du bist vermutlich vielleicht ein praktischer Lerner, eine praktische Lernerin. Und das ist dann in der Schule immer ein bisschen ungünstig, weil das ist ein ganz cooler Skill, der aber in der Schule kaum gefragt wird. Mhm. Und habe dann, als ich dann wirklich endlich was machen durfte, und deswegen habe ich auch nicht studiert, ein Studium kam für mich eigentlich nie in Frage. Ich dachte, ich setze mich doch nicht wieder auf so eine blöde Schulbank irgendwie, da komme ich ja gerade her. Ich wollte die Schulbank nicht gegen den Hörsaal tauschen und habe dann gemerkt, dass ich ein praktischer Lerner bin und eine extrem steile Lernkurve habe und sogar andere total locker dabei in die Tasche stecke. Und hatte dann nach 3 Monaten Ausbildung schon mal sehr viel Anerkennung von meinem Chef bekommen und eben von diesem Abteilungsleiter, der so mein Mentor dort war. Weil natürlich hatte ich auch Flausen im Kopf und bin dann auch mal morgens um 7 direkt von der Disco in die Ausbildung zurückgekommen.
Ja, alles, haben wir doch alle mal gemacht.
Er hat immer die schützende Hand über mich gelegt und hat gesagt, Junge, komm, du bist jetzt mal nach Hause, darf ich den Chef nicht sehen, dann kommst du heute Nachmittag nochmal wieder und sagst, du warst krank.
Wunderbar.
Ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt eine Leistungsbereitschaft entwickelt, weil die ging mir in der Schule total ab. Das ist nicht folgenlos geblieben. Ich bin von mehreren Schulen geflogen. Am Ende musste dann ein Internat her, weil die staatlichen Schulen mich nicht mehr haben wollten. Und dann war ich im Internat, wollte da noch mein Abitur gerne machen, eigentlich nur um es meiner Familie zu beweisen. Mein Vater hatte mir mal da echt einen coolen Satz gesagt, auch wenn du nicht studieren willst, mach ruhig ein Abitur, weil dann kannst du dir hinterher deine Ausbildungsstelle viel eher aussuchen, wie so ein Joker. Und das hat sich bewahrheitet, als ich mich dann beworben habe für diese Ausbildungsplätze, und dann später mal fragte, warum habt ihr mich denn genommen? Da hatten nur 10 Bewerber mit Abitur und die wollten wir ehrlich gesagt lieber haben als die mit mittlerer Reife, weil die ausgegangen sind davon, dass die Personen, die länger zur Schule gehen, auch eine höhere persönliche Reife haben. Da ging es gar nicht um Intelligenz und deswegen bin ich dann froh, dass ich den Weg dann doch gegangen bin, aber danach dann eben bloß nicht mehr Büro, ich will irgendwas anderes machen, was viel praktischer ist. So habe ich mir erstmal was ganz anderes gemacht.
Sehr, sehr schön. Da war einiges Interessantes drin, muss ich sagen. Macht es natürlich Sinn, sich das damit alles offen zu halten, würde ich sagen, durchaus, also von der Bewerbersicht. Aus Unternehmenssicht würde ich das immer wieder mehr in Frage stellen, weil wie du ja beschrieben hast, wenn du jemanden hast, der Lernbereitschaft hat für diese Thematik, weil sie ihm absolut gefällt, würde ich den, der dafür brennt, immer eher nehmen, ne, als jemand, der halt bessere Noten oder einen höheren Abschluss hat, aber vom Eindruck her vielleicht nicht diesen Drive besitzt. Was ich auch noch gerne ergänzen würde in der Schule, es gibt ja das DISC-Modell mit den unterschiedlichen Persönlichkeitsfarben. Die blauen sind vor allem die analytischen. Dann gibt's die roten, die besonders zielstrebig sind, ne, und vorwärts kommen wollen. Und gerade die rot-blauen in diesem Quadranten, die haben in der Schule meistens am leichtesten, weil das System denen die Karten spielt. Als du dann von diesen Schulen geflogen bist und die gesagt haben, die wollen dich quasi nicht mehr, das klingt jetzt ein bisschen schwierig. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, wie diese Phase für dich war?
Es war einfach eine totale Verweigerung. Also ich habe gemerkt, das Kernproblem aus heutiger Sicht, würde ich sagen, war, dass meine beiden Schwestern extrem gut in der Schule waren. Die haben immer nur 1 und 2 nach Hause gebracht. Und ich habe sehr schnell den Eindruck, ich bin das mittlere Kind, sehr schnell den Eindruck bekommen, dass ich da nicht mithalten kann. Und meine Eltern haben auf schulische Leistungen viel Wert gelegt. Wir mussten keine Einserkandidaten sein, aber man sollte funktionieren. Ich habe mich dem auch teil widersetzt und aus meiner kurzsichtigen Sicht den bequemen Weg gegangen bin und habe dann für mich meine soziale Rolle als schwarzes Schaf der Familie eingenommen. Weil das ist eine Rolle, die konnte ich gut spielen. Dann bin ich jetzt hier eben der Bad Guy und habe das auch perfektioniert, diese Rolle, und habe auch damit provoziert. Und es gab einen absoluten Turning Point in dieser Phase. Und das war kurz, bevor ich dann auch von dem Internat ausfliegen, weil ich da auch wieder Mist gebaut hatte, immer wenn es ganz eng wurde, dann kam mein Vater. Und dann gab es also wieder richtig Stress und er kam also von irgendeiner Geschäftsreise total genervt irgendwie angefahren. Und diese Treffen liefen eigentlich immer nach demselben Prinzip ab. Er kam, wir gingen eine Pizza essen. Ich habe mich dann immer schon auf die Pizza gefreut. Und er hat dann, während wir die Pizza aßen, hat er mir eine Standpauke gehalten. Das ging dann hier rein und da raus. Und dann hat er, ist jetzt alles klar? Dann hat er gesagt, jawohl, ist alles klar. Und dann ist er wieder gefahren. Dieses eine Treffen, als ich dann da rausfliegen sollte, lief anders. Er kam auf den Parkplatz gefahren. Ich werde das nie vergessen, weil das so ein magischer, also wirklich ein krasser Moment in meinem Leben gewesen. Habe ich auch oft mit ihm drüber geredet, dann danach. Ja. Er kam auf den Parkplatz, ließ den Motor laufen, stieg aus und sagte, nee, musst nicht einsteigen. Ich will dir nur Folgendes sagen. Für mich ist das total okay, wenn du nur einen Förderschulabschluss hast. Dann suchst du dir einen Job irgendwie, ist total deine Sache, ist für mich total in Ordnung. Musst du selbst wissen. Stieg wieder ins Auto und fuhr weg. Und ich war nur so, Pizza? Und das war ein Moment, wo mein Vater mir die Verantwortung zurückgegeben hat. Auf eine echt coole Art und Weise. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Das war vermutlich der krasseste pädagogische Move, den er je gemacht hat. Das war ihm, hat er mir später gesagt, gar nicht bewusst. Er hat gesagt, ich habe dir nur gesagt, was ich in dem Moment gefühlt habe. Was sollte ich dir sonst sagen? Alles andere hat deine Mutter dir schon gesagt. Ich weiß noch genau, dass ich damals nachdenklich übers Internatsgelände gelaufen bin, zurück in mein Zimmer, habe meinen Hasch ins Klo geschmissen, weil das war eine Sache, die ich sehr gemocht habe damals, habe mich hingesetzt und habe dann gesagt, okay, Alter, du kriegst dein Leben jetzt auf die Reihe. Du machst das eben nicht für deine Eltern. Du machst es nicht für die Lehrer oder die Lehrerin. Du machst das verdammt nochmal für dich. Und du willst doch auch was erreichen in deinem Leben. Und dein Förderschulabschluss wird das eng, meine ambitionierten Ziele zu erreichen. Weil ich wollte natürlich ein dickes Auto und ein tolles Haus und eine schöne Frau und einen geilen Job und Anerkennung und Erfolg und Geld und all das. Alle Eltern, die das hier hören, wenn ihr auch solche Kinder habt, gebt ihnen die Verantwortung zurück und hört auf sie einzureden. Das geht eh hier rein und da raus.
Richtig. In der Psychologie spricht man da und auch in der Persönlichkeitsentwicklung von einem Pattern Interrupt. Weil du warst ja das gewohnt immer, dann gibt's Pizza, dann kriege ich eine Standpauke, passt, hier rein, hier raus. Und diesmal hat er halt was ganz anderes gemacht, in dem Fall gar nicht bewusst, aber das ist wirklich schön zu sehen, dass dann, wenn man dieses Muster einmal unterbricht, ne, und die Verhaltensweise anders handhabt, dass dann auch ein anderes Ergebnis rauskommt. Ich meine, dass er dann so stark bei dir durchgedrungen ist, ist natürlich Weltklasse. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, aber eine wirklich sehr, sehr tolle, tolle Geschichte. So, dann würden wir jetzt eine kurze Unterbrechung machen, sind in einem Moment wieder zurück. Da wären wir wieder mit dem lieben Konstantin. Wir haben schon viel über ihn erfahren. Und jetzt geht's weiter mit einer weiteren Kategorie dafür. Darfst du mir jetzt mal eine Zahl zwischen 1 und 100 nennen?
80.
Da haben wir eine Traumjobregel. Ich habe 100 Traumjobregeln, die Nummer 80 lautet, Scheiß auf Work-Life-Balance. Dein Eindruck dazu?
Ich habe sehr lange Zeit geglaubt, dass alle Menschen für ihren Beruf so brennen müssen wie ich. Für mich war mein Beruf immer schon viel mehr als irgendwas, um Geld zu verdienen, sondern es war immer verbunden mit einer Mission. Also mein Anspruch war auch, mich muss das begeistern, was ich da machte. Auch in meiner ersten Zeit als Coach, bin ich durch die Schulen gerannt und Leute, ihr müsst finden, was ihr liebt. Do what you love. Und ihr müsst dafür brennen. Und Freizeit und Arbeit, das ist alles eins. Und ich kann das gar nicht trennen. Das ist bei mir wirklich so. Für mich ist meine Arbeit auch mein Hobby.
Okay, ich habe mittlerweile oder war das schon länger so?
Das war immer schon so. Ich habe mich immer schon sehr stark über meine Arbeit identifiziert. Das hat auch mit meinem Vater zu tun. Und für mich persönlich ist das auch das richtige Konzept. Und ich mache seit vielen Jahren mit meinem besten Freund jedes Jahr eine Motorradtour. Seit 25 Jahren. Der hat einen ganz anderen Job, der verkauft Kreditversicherungen. Das ist ein ganz merkwürdiger Beruf.
Das ist was ganz anderes. Oh ja.
Was ganz anderes. Und der hat immer gesagt, wenn ich ihm dann erzählt habe von Erlebnissen aus meinem Beruf und mich dann so geärgert habe oder mich so wahnsinnig gefreut habe, hat er gesagt, warum nimmst du immer alles so persönlich? Dann habe ich gesagt, naja, das ist für mich ist meine Arbeit total etwas Persönliches. Das ist nicht irgendwas, was so getrennt ist von mir. Und da hat er gesagt, guck mal, bei mir ist das so. Ich habe mir einen Beruf gesucht, mit dem ich ganz gut Geld verdienen kann und mit denen ich auch diese Work-Life-Balance so steuern kann, dass ich genug Geld habe, um dann in meiner Freizeit meinem Purpose, meiner Bestimmung zu folgen. Und seine Bestimmung ist Wassersport. Generell okay. viel Sport, also Mountainbiken, ja. Und der ist ein sehr guter Kiter und ein guter Surfer. Das ist so das, was ihr total liebt. Ich habe gesagt, okay. mein Konzept ist, ich habe einen Job, der begeistert mich nicht. Aber ich bin drin ganz gut und der nervt mich auch nicht zu hart. Das ist für mich eine ganz angenehme Art und Weise, um das Geld zu verdienen, um in meiner Freizeit die Dinge zu tun, die ich wirklich liebe. Hm. Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, das ist ja auch ein total okayes Lebensmodell. Mhm. Das heißt, ich glaube, heißt auf die Work-Life-Balance stimmt für einige auf jeden Fall und für andere vielleicht auch nicht.
Also klassisch, es kommt drauf an.
Genau, es kommt drauf an. Und ich glaube, jeder darf sich irgendwann in seinem Leben fragen, welchen Weg möchte ich gehen? Nur ganz ehrlich, liebe junge Leute da draußen, das ist nicht die erste Frage. Absolut nicht. Ich finde, das ist eine Frage, die darf man sich dann anfangen zu stellen, wenn man anfängt zu arbeiten und seine Erfahrungen macht und dann auch merkt, was diese Art von Arbeit mit einem macht. Und dann fängt man, glaube ich, an, für sich so seinen Weg zu finden. Und es gibt hier, glaube ich, kein richtig oder falsch. Ich glaube, es gibt Menschen, für die ist es ganz wichtig, eine ganz klare Abgrenzung von Arbeit und Leben zu haben. Und für Menschen wie mich wäre das nichts. Also für mich, wenn du mir sagen würdest, 18 Uhr ist Arbeit vorbei, dann würde ich sagen, nein. Also ich habe manchmal um 9:30 abends eine Idee, dann sitze ich 3 Stunden am Schreibtisch bis morgens um 1. Okay. Ich liebe das. Ja, also für mich wäre Work-Life wenn sich das Richtige. Und es gibt Menschen, die brauchen das. Und du musst das nicht am Anfang und am Ende deiner Schule schon gar nicht und auch nicht am Anfang deiner beruflichen Tätigkeit entscheiden. Das darf sich entwickeln. Genauso wie du in deinem letzten Instagram-Posting, was ich gesehen habe, fand ich total super, was du da geschrieben hast. Traumjob gibt es nicht, sondern das darf sich entwickeln. Und all diese Dinge, wie genau möchte ich eigentlich arbeiten und wie viel möchte ich arbeiten und so weiter und was ist für mich so, will ich viel Homeoffice oder nicht und so, das sind Dinge, die dürfen sich mit der Zeit entwickeln. Viel wichtiger ist doch, dass wir uns anfangen, die Frage zu stellen, was habe ich Lust zu lernen? Wegen was habe ich Bock, eine richtig krasse Expertin, ein richtig krasser Experte zu werden? Und was zieht mich da? Aber das Schöne ist, wenn du das ja gefunden hast, dann muss sich niemand mehr zum Lernen motivieren. Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt zum Werbekaufmann, dass ich wirklich gemerkt habe, so das interessiert mich total. Als ich dann später meine vielen unterschiedlichen Coaching-Ausbildungen gemacht habe, ich bin heute immer noch überrascht, wo ich sage, Mensch, das war die Ausbildung, das ist mittlerweile 10 Jahre her und ich weiß so viel davon noch, weil diese ganze Methodik, die Didaktik.
Ganz anderes Lernen als in der Schule, wo man diese fachliche Druckbetankung bekommt mit Dingen, die man später nicht braucht und gar nicht wissen will. Ich glaube, es gibt eine Statistik, die besagt, man weiß mehrere Jahre nach der Schule noch ungefähr 10%, was man da die ganzen Jahre gelernt hat. Also da braucht man sich nicht zu fragen oder zu diskutieren, ob das System wirklich Sinn macht. Ist aber ein anderes Thema, ist ein anderer Podcast. Wir bleiben schön bei der Orientierung.
Absolut, nur auch da, also ich analysiere mit Jugendlichen, wenn ich mit Klasse in der Schule arbeite, auch durchaus mal den Schulalltag, weil auch da mal gut. sich mal kurz zurückzunehmen und zu sagen, gab es denn mal in irgendeinem Fach ein Thema oder auch eine Tätigkeit, wo ich gemerkt habe, da hatte ich Bock, den Kram zu lesen.
Oder das fällt mir leicht, ist auch so ein Indiz dafür, dass das ein Interesse ist.
Absolut. War auch mal so hinzugucken, weil ich habe das alles erst im Nachhinein festgestellt. Also ich werde nie vergessen, 11. Klasse, Wahlpflichtkurse und ich habe dann Pädagogik gewählt. Nicht, weil es mich interessiert hat zunächst, sondern da waren die ganzen Mädels.
Du warst ja der Bad Boy, ich erinnere mich, da war was.
Ich wollte Mädels kennenlernen, ich wollte desperately eine Freundin, dachte ich mir, boah, super, ich bin einer von 3 Jungs irgendwie, da geht was.
Okay, läuft.
In den ersten 2-3 Stunden habe ich gemerkt, das interessiert mich ja total. In meiner gesamten Schullaufbahn war das einzige Fach, wo ich von Anfang an eine 1 hatte und nie dafür zu Hause lernen musste, weil ich im Unterricht aufgepasst habe. Ich hatte das alles sofort drin, weil ich es aufgesogen habe wie ein Traum.
Und die Mädels haben dich auch nicht abgelenkt. Das ist ja auch immer so eine Gefahr.
Ja, die haben mich dann, also man hatte dann ja auch in den Pausen Zeit.
Okay. Da hat er dann auch Koordination gelernt direkt, ne? Die Frauen in der Pause und den Unterricht nehmen wir trotzdem wahr.
Die fanden natürlich toll, dass jetzt ein Junge ist, der sich eben für diese Themen auch begeistert, mit denen man eben über Achtsamkeit sprechen konnte, mit dem man über Selbstbewusstsein reden konnte. Und die anderen Jungs, die waren aber zu cool dafür. Insofern, es passte total. Nur wenn ich mal überlege, das hat mich damals schon so begeistert. Warum? Weil mich immer schon das Verhalten von Menschen so begeistert hat. Und darum bin ich auch in die Werbung gegangen. Darum bin ich heute Coach. Und mein Vater hat mir vor ein paar Jahren an Weihnachten mal gesagt, eigentlich machst du ja heute genau das Gleiche wie damals. Und ich war erstmal entrüstet und habe gesagt, wie kannst du das sagen? Ich helfe doch heute Menschen. Und dann sagt er, warte mal, du hast damals Menschen geholfen, mir Produkte zu begeistern. Heute begeisterst du Menschen für Persönlichkeitsentwicklung. Das ist doch vom Ansatz her ähnlich. Du benutzt doch die gleichen Skills. Und das fand ich einen sehr interessanten Standpunkt, den ich dann auch sehen konnte. Und was ich damit sagen will, ist, wenn ich so rückwärts mir meinen Weg angucke, irgendwie lag schon etwas wie ein roter Faden, zieht sich da so durch. Und das war auf keinen Fall ein Beruf, von dem ich hier rede, sondern es waren Neigungen, es waren Dinge, die einen interessieren, es waren Fähigkeiten, die man gerne eingesetzt hat. Und alles, was ich in meiner Werbezeit gelernt habe, konnte ich natürlich in meine Selbstständigkeit gestalten. Ich wusste, wie man Präsentationen baut, ich weiß, wie man Menschen überzeugt, wie man seine Inhalte überzeugend präsentiert, wie man vor einer Gruppe steht. Das habe ich ja alles jahrelang gemacht. Genau die Skills helfen mir heute total. Insofern lohnt es sich, sich selbst zu erforschen. Und das ist das, was ich in Einzelcoachings und Workshops mache. Meine Mutter sagt dann immer so schön, was hast du denn dem Jungen heute empfohlen? Er hat gesagt, du, ich arbeite so nicht. Ich empfehle den nicht.
Es wird nichts empfohlen. Es werden keine Tipps oder Ratschläge gegeben, sondern wir arbeiten mit dem, was eben kommt. Wir versuchen, Potenziale zu entfalten.
So. Genau. Und es geht viel weniger darum, mit dem Nürnberger Trichter irgendwas reinzutun in junge Menschen. Es geht doch vielmehr mit den jungen Menschen, sich gemeinsam auf eine Schatzsuche zu begeben. Weil ich habe wirklich auf der ganzen Welt schon gearbeitet. In Indien habe ich in den Slums, in Südafrika schon, in Kapstadt, auch mit Rich Kids in Amerika und hier mit den Average People. Jeder Mensch hat diese Schätze in sich. Und die große Kunst ist einfach, die mit denen gemeinsam zu heben. Wie oft kriege ich von Jugendlichen nach Seminaren die Rückmeldung, boah krass, mir war gar nicht bewusst, dass ich so viele Wissen habe. Auch in meinen Fortbildungen, die ich für Lehrkräfte und auch für Coaches gebe, da höre ich dann immer wieder, finde mir die Coaching-Methoden, sage ich, Leute, ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Haltung, mit der wir jungen Menschen begegnen. Und wenn wir da als Besserwisser auftreten, dann können wir noch so tolle Tools haben, das wird nicht funktionieren.
Aber das wäre ja bei uns genauso, wenn jemand uns von oben herab behandelt.
Absolut. Also viel wichtiger ist eben wirklich Rapport aufzubauen, sich zu interessieren für diese jungen Menschen. Ich bin jemand, ich finde Computerspiele total bescheuert. Aber persönlich, ich respektiere zutiefst, dass Menschen sich dafür total begeistern können. Und auch das kann man analysieren. Welches Spielgenre spielst du? Warum denn? Was machst denn du da? Also lasst uns die Dinge nehmen, mit denen junge Menschen arbeiten und lasst uns anhand diesen Dingen und auch, was ist bei TikTok bei dir los, was ist bei YouTube los, was guckst du dir an? All das darf man sich anschauen, weil auch das ist ein Spiegelbild der eigenen Persönlichkeit und damit kann man wunderbar arbeiten und dann haben junge Menschen auch richtig Bock drauf, weil du kommst mit ihren Themen und nicht mit irgendwas, was überhaupt nichts mit deren Erlebniswelt zu tun hat.
Absolut, es ist dieser Begriff analysieren, ne? Der ist dann vielleicht manchmal ein bisschen schwierig oder nicht ganz so verständlich, aber es geht hier einfach nur darum, zu beobachten und viele verschiedene Aspekte des Lebens zusammenzuführen, um, wie du wirklich sehr treffend beschrieben hast, diese Schätze zu finden und dann im besten Fall einen roten Faden zu entdecken, der sich eben durchzieht. Und das ist für mich auch immer eine super Möglichkeit, dann einen passenden Beruf zu finden. Weil wenn man mal so einen roten Faden hat oder so ein, zwei Eigenschaften, Interessen etc., kann man eben ganz aktiv abgleichen, okay, dieser Beruf wäre eher passend, dieser nicht, weil XYZ. Und dann hast du aber auch treffend gesagt, gilt es immer, das Ganze auch nochmal auszuprobieren, denn wir brauchen diesen Reality-Check. Jetzt noch einmal deine eigene Laufbahn anzusprechen. Nach der Schule Marketing, wann hast du dich dann entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Es gab Zwischenstationen. Ich bin nach München gegangen und habe bei Filmproduktionsgesellschaft gearbeitet, die Fernsehformate entwickelt.
Wie kam es dazu?
Ein Internatsfreund von mir hat dieses Unternehmen gegründet und hat gesagt, Mensch, ich kann jemanden wie dich richtig gut gebrauchen.
Also hat sich ergeben. Okay.
hat sich ergeben. Ja. Und da war ich dann sofort Feuer und Flamme. Ich wollte ja nicht mehr im Büro arbeiten. Ich war dann natürlich wieder im Büro, aber es ging einfach um andere Themen, die spannend waren. Wir haben damals die erste Game-Show für Sat.1 entwickelt und es war dann auch endlich, ganz ehrlich, der Fame, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Dann ging es endlich um Dinge, die man dann auch im Fernsehen sehen konnte. Also ich wollte gar nicht ins Fernsehen, aber ich wollte Dinge machen, die andere Menschen, die viele andere Menschen sehen. Also einen Impact haben.
War es wirklich der Impact, den du dort gefunden hast, oder war es die Anerkennung? Es ist ja häufig nicht das Gleiche. Und es fühlt sich zwar ähnlich an, aber manchmal...
Ich glaube, es war die Anerkennung. Gute Rückfrage. Ich wollte irgendwas machen, was Leute cool finden.
Quasi Prestige und Image. Deswegen entscheiden sich ja Leute auch gerne für den Beruf des Arztes oder sowas, weil das klingt gut. Aber wenn das eben nicht zu dir passt, wirst du dich langfristig dort nicht wohlfühlen. Und auch dem Geld hinterher zu jagen, kann ich anfangs verstehen, weil das ist noch das geringste Übel, wenn ich halt keine andere Idee habe. Aber auch das ist häufig ein relativ schneller Weg in Burnout und Unzufriedenheit. Ja, also lieber roter Faden und dann tatsächlichen Impact, sodass deine eigenen Werte mit denen von dem Unternehmen auch übereinstimmen. Das wäre sinnvoll.
Impact, es war auch Anerkennung und es war auch der Wunsch, was zu machen, also was zu bewegen, was öffentliche Relevanz hat. Darum ging es, glaube ich. Dann ging es zurück nach Hannover. Zufälle spielen im Leben auch immer eine große Rolle. Ich habe dann meine Freunde alle angeschrieben und gesagt, pass auf Leute, ich brauche irgendwie einen Job, hat irgendwer eine Idee. Und ein Freund sagte, ja, der Kreativchef einer Werbeagentur, die machen Hörfunkspots, die suchen einen neuen Kreativchef. Und der Typ, der da geht, das ist genauso ein durchgeknallter Typ wie du, das würde, glaube ich, total passen. Bewirb mich da mal. Ich bin dann tatsächlich genommen worden und habe dann zusammen mit meinem Team Hörfunkspots entwickelt für alle möglichen Marken, also diese nervigen Unterbrechungen, wenn man eigentlich Musik im Radio hören will. Und dann kam das Internet auf. Ich war sehr Techno-Musik interessiert und habe das allererste Techno- und Hausmagazin im Internet veröffentlicht, was es in Deutschland gab. Kybernaut hieß das, werde ich nie vergessen. Hatte ganz viele durchgeknallte, kreative Techno-Leute um mich rum. War spannend. Unglaubliche Zeit. Deadlines einhalten, vergiss es. Also ungefähr so kannst du dir vorstellen. Und der Chef sagte dann damals, du machst doch hier schon Internet irgendwie und kannst du nicht eine Internetabteilung für uns aufbauen? Weil dann habe ich nach 1-2 Monaten gedacht, was mache ich hier eigentlich? Wieso mache ich das für den? Das kann ich auch alleine. Und dann habe ich mich genau an meinem 30. Geburtstag habe ich mich selbstständig gemacht, habe meinen Gewerbeschein geholt, habe im Gästezimmer meiner Eltern mein Büro aufgemacht und von meinen letzten 300 D-Mark dann ein Faxgerät gekauft. Das war damals der heiße Scheiß, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Müsste man fast kurz erklären, was ein Faxgerät ist.
Ja, und habe dann angefangen, mich selbstständig zu machen, wieder zurück in der Werbung und habe dann Websites produziert für alle möglichen Unternehmen. Das war eine absolute Goldgräberstimmung damals. Und was mir damals in die Hände spielte, war schlichtweg mein relativ junges Alter. Der Glaubenssatz vieler Chefs war damals, du bist jung, du kannst Internet.
Das finde ich faszinierend, weil genau dasselbe gibt es heute auch mit du bist jung, du kannst Social Media.
Und mit dem Internet kam dann schnell auftragsmäßig an meine Grenzen als One-Man-Show und habe dann eine Werbeagentur gegründet, zusammen mit einem Partner, den ich von früher aus der Berufsschule noch kannte. Okay. Der war sehr guter Grafiker. Und dann haben wir zusammen eine Agentur gegründet und hatten damit wahnsinnig viel Erfolg, weil das war seinen Designkünsten zu verdanken und auch seinem Verkaufstalent. Und dann habe ich meinen Traum wahrgemacht und für die ganzen großen Marken gearbeitet. Und wir haben dann ganz viele Kampagnen gemacht, haben internationale Preise gewonnen. Das war am Anfang cool. Wirklich cool.
Das ist klasse, wenn es läuft, wenn man da auch jemanden dazu bekommt, ne, mit dem man auch sich die Bälle hin und her spielen kann, nicht eine One-Man-Show zu bleiben, sondern vom Selbstständigen ins Unternehmertum zu kommen. Und was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, das hast du jetzt zwar erwähnt, aber das ging so ein bisschen unter. Du hast dann, als du von München wieder weg bist, alle möglichen Freunde und kein Netzwerk angezapft. Das wird meines Erachtens extrem unterschätzt. Immer mal wieder Fragen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Wer hat eine Idee? Weil die kennen dich ja und haben vielleicht eine Verbindung oder einfach eine neue Perspektive, die dir weiterhelfen kann. Und passend dazu jetzt nochmal eine ganz kleine Unterbrechung, bevor wir dann zu dem kommen, was du heute machst. Ich bin schon sehr gespannt. Bis gleich. Da sind wir wieder mit dem Konstantin, der uns jetzt seine berufliche Laufbahn erzählt hat. Super spannend, viel ausprobiert, Erfolge gehabt und im Endeffekt dann jetzt auch in dem Bereich, kann man glaube ich sagen, wenn es Traumjobs geben würde, dann würdest du das, was du jetzt machst, wahrscheinlich als Traumjob bezeichnen.
Absolut. Also das kann man als Traumjob bezeichnen, nicht weil ich irgendwie fürs Nichtstun Geld verdiene, das ist eine Fantasie, sondern weil ich sagen würde, ich habe jetzt etwas gefunden, was zum einen zu meinen Fähigkeiten passt, was zu meinen Interessen passt und meinen Werten passt. Das ist ein Thema, das ich viele Jahre total unterschätzt habe. Das war dann im Prinzip auch das Ende der Werbeagentur, weil dort hat sich das Business dann sehr stark verändert. Die Ausrichtung der Agentur hätte verändert werden müssen. Und ich habe dann damals das Buch von Steve Jobs gelesen und da steht dieser Satz drin, welche Delle willst du im Universum hinterlassen? Und das ist ein Satz, der mich total gekriegt hat. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und da habe ich mir wirklich immer öfter die Sinnfrage gestellt. Wir hatten den Erfolg und so weiter und haben dann für diese ganzen großen Marken gearbeitet. Aber das hat sich für mich nicht als die Delle angefühlt, die ich gerne hinterlassen wollte. War dann zunehmend unzufrieden und habe dann gesagt, so, ey, was mache ich denn hier eigentlich? Und das konnte mich dann auch nicht mehr so richtig motivieren, wirklich Vollgas zu geben, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte mehr beitragen. Weil das ist ein Wert, der für mich sehr wichtig schon immer war und den ich viele Jahre dann, der so ein bisschen verschüttet war.
Also doch wieder dieser Impact eigentlich, den du ja schon erwähnt hattest.
Genau. Aber sicherlich hat das auch mit dem Alter zu tun. Ich glaube, dass diese Agenturgeschichte, die ich von 30 bis 45 gemacht habe, es hat richtig Spaß gemacht. Das war super. Es war die Anerkennung da und so weiter. Aber mit 45 habe ich dann diese Sinnfrage gekriegt. Und es ist vielleicht auch normal, dass man sowas mit 45 eher hinterfragt als mit 30.
Ja, ja, 40, 45 häufig. Manche kriegen dann die klassische Midlife-Crisis, nennt man die ja.
Genau.
Heutzutage gibt's auch die Quarterlife-Crisis mit 25, 30. Also das ist auch ein Thema. Aber absolut. Du hast es dann anders gehandhabt. Also wie war es denn?
Ich habe tatsächlich lange mit dieser Unzufriedenheit gelebt. Also wenn ich mal die Chance hätte, aber das habe ich ein bisschen lange durchgehalten, diesen Leidensweg. Das waren bestimmt so 5 Jahre, wo ich mit dieser Sinnkrise trotzdem immer weitergemacht habe, wegen dieser vermeintlichen Sicherheit. Ich hatte einfach auch gar keine andere Idee. Also ich habe regelmäßig 14-Stunden-Tage gehabt. Wow. Habe am Wochenende gearbeitet. Das war echt ganz schön viel. Und wenn es einen dann nicht mehr begeistert, dann fängt das an, weh zu tun. Ich habe auch heute noch 14-Stunden-Tage. Die tun aber nicht weh, weil mich das Thema begeistert. Das ist ein ganz anderes Setting. Und damals auch der finanzielle Druck, der dann da war, weil die Agentur war dann richtig groß geworden. Ich hatte 15 Mitarbeiter, die wollten alle am Monatsende ihr Gehalt haben. Hm. Und das hat mich dann wirklich sehr, sehr fertig gemacht. Und ich hatte 2013 dann wirklich Burnout. Das war begleitet von Depressionen. Ging es richtig mies. Das war so der Tiefpunkt meines Lebens. Und dann hat ein Freund, der ist Psychologe und Coach, der damals einen Satz, er sagte, Wahnsinn. Vielleicht bist du einer dieser Typen, der erst die Türen zumachen muss, bevor andere aufgehen. Und das hat mich total gekriegt. Und ich habe dann gesagt, ich muss diese Türen zumachen. Auch wenn ich Angst habe, was danach ist. Ich muss einfach mich von dieser Agentur trennen. Ich muss das einfach beenden. Und ich habe die Agentur dann geschlossen.
Ist aber auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung gewesen, nehme ich an, oder? Also gerade auch die 15 Leute. Ne? Hattest du dann zu dem Zeitpunkt schon eine neue Idee oder hast du gesagt, du musst jetzt erstmal diese Tür zumachen?
Genau, also das war genau diese neue Perspektive. Und weil er auch sagte, vielleicht brauchst du ja auch Zeit, damit diese Türen aufgehen können. Ich hatte alle möglichen Ideen und dann habe ich ja die freie Wahl. Das wird dann super und dann nehme ich mir 1-2 Monate Zeit und fahre ein bisschen mit Motorrad und dann werde ich schon irgendwas finden. Die Realität war anders, weil ich eben nicht die 1-2 Monate genutzt wie ein vernünftiges Gap Year, sondern ich habe einfach Urlaub gemacht und hatte die Erwartungshaltung, irgendwann kommt so ein heller Moment.
Es funktioniert so gut wie nie. Vielleicht in einem von 100 Fällen, dass man einfach nur Urlaub macht und dann die Eingebung bekommt.
Ich dachte, es kommt dann irgendwie so eine Stimme und sagt, Konstantin, das ist dein Weg. Und das war absolut nicht so. Ich stand da so vor dem Nichts. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen möchte. Und als ich dann angefangen habe, mit einem Coach zusammenzuarbeiten.
Du hast dir Hilfe geholt.
Bin zu einem Workshop gegangen. Und da ist mir zum allerersten Mal sehr schmerzhaft auch bewusst geworden, dass ich mich noch nie mit mir selbst beschäftigt habe. dass ich noch nie diese Innenschau betrieben habe. Ich habe immer nach außen geguckt, wie wirke ich auf andere, wenn ich das und das mache? Wie wirke ich auf andere, wenn ich Erfolg habe, wenn ich viel Geld habe? Immer diese Orientierung nach außen. Und was für Jobs werden da außen denn angeboten? Hab dann Stellenanzeigen durchgelesen und so weiter. Ja. Alles Bullshit. Und der hat gesagt, vergiss doch den ganzen Scheiß mal. Du musst mal in dich gucken, wer bist denn du? Und das war so schmerzhaft. Ich war 45 Jahre alt und ich hatte keine Antwort darauf. Ich konnte es dir nicht sagen.
Aber gut, dass du dir die Frage gestellt hast.
Absolut. Und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Prozess, der dann folgte. Und das ging auch dann relativ schnell, als ich dann mit den richtigen Fragen konfrontiert wurde, habe ich mich wieder erinnert an die Dinge, die mich mein Leben lang schon begeistert haben. Nämlich die Arbeit mit jungen Menschen. Der hat dann gesagt, was war denn in deiner Kindheit? Was hast du denn da so gemacht? Und dann fiel mir ein, ich war total gerne Babysitter, weil ich das gut konnte. Ja. Wenn die Eltern abends feiern gehen wollten, die hatten dann 2-3-jährige Kinder irgendwie und ich habe dann da mit denen gespielt und nachts haben die Angst gehabt und dann habe ich mit denen Buden gebaut nachts und die Wohnung auf den Kopf gestellt. Und das war immer fantastisch. Die Kinder auch immer wieder gesagt, wir wollen, dass der Konstantin liegt. Das sind Dinge, die vergisst man, wenn man dann älter wird. Und er hat gesagt, okay, das schreibt das mal auf. Und was war denn noch? Also, naja, ich habe im Internat Jugendmannschaft trainiert. Das hat viel Freude gemacht. Und dann hat er gesagt, in deiner Arbeit als Agenturchef, was hat mir da am meisten Freude gemacht? Habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt, die Azubis. Die Arbeit mit diesen jungen Menschen und die so zu fördern, dass sie so entdecken, was sie gut können und in welche Abteilung sie passen. Und dann hat sich daraus, du merkst es schon, so ein Bild zusammengesetzt, so ein Puzzle mit noch ganz vielen Lücken. Durch diese Innenschau hat sich so ein Puzzle entdeckt, irgendwie mit Jugendlichen arbeiten. Das wäre cool. Aber wie? Lehrer werden? Zurück in die Schule? No way, irgendwie. Und dann kam so Jugendcoach oder so Sozialpädagoge. Ich dachte, die haben alle so ein Fusselbart und selbstgestrickte Socken und gehen so in den Wald und sagen dann den Jugendlichen, umarm doch mal den Baum. Ich werde nie vergessen, dass dieser Coach zu mir sagte, der lachte dann so wie du jetzt und sagte,
Klischee lässt grüßen.
Genau. Es gibt solche. Aber wie wär's denn, wenn du das auf eine moderne, coole Art machst? Wenn du das so machst, wie was zu dir passt, wenn du deine Werbeskills einbaust, wenn du geile Präsentationen baust, wenn du mit Videos arbeitest, mit Musik arbeitest, du sagst, Gefühle sind dir wichtig, arbeite mit Gefühlen. Und das hat sich irgendwie so nice angefühlt. Da wusste ich auch nicht sofort, wie mache ich das jetzt? Und dann auf die Suche gegangen. Wo arbeitet man denn so mit jungen Menschen? Was für Berufe gibt es? Also ich finde den Fokus auf Berufe, der ist nicht wichtig. Berufe sind langweilig. Viel wichtiger sind Tätigkeiten, mit denen man Geld verdienen kann. Und nein, es ist nicht dasselbe wie ein Beruf.
Genau, andere Denkweise.
Absolut, weil wir Menschen können uns doch viel mehr für Tätigkeiten begeistern, wo wir sagen, ey, und damit Geld verdienen, das wäre ja Hammer, weil die Tätigkeit macht mir Freude, als für die Berufsbezeichnung Coach, was heißt das schon? Oder für die Berufsbezeichnung Bauingenieur. Ja, ich hatte vor einiger Zeit einen jungen Menschen in meiner Klasse, 10., 11. Klasse, und die erarbeiten bei mir im Workshop so ein Jobprofil, wo wir mal die wichtigsten Kriterien für einen Job jeder für sich mal herausfindet und aufschreibt. Um die Themen sollte es gehen, um die Tätigkeiten, die Fähigkeiten will ich einsetzen. Da war bei ihm, war viel so mit Mathe, Physik, Sachen bauen. Dann mache ich mit diesem Jobprofil ein Brainstorming. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen setzen sich in kleinen Gruppen zusammen. Jeder zeigt den anderen mal seine Tabelle und sagt so, okay, Leute, das fällt euch dazu ein.
Wieder so, wie du es gemacht hast, in dem privaten Bereich mit dem Netzwerk, okay.
Ich gehe dann so rum und gebe auch so meinen Senf dazu. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, Mensch, du könntest Bauingenieur werden. Und er so, ah, muss ich das aufschreiben? Ja, musst du aufschreiben. Na, okay. Ich gehe weiter rum, komme nochmal bei ihm vorbei, gucke nochmal drauf und sage, Mensch, du könntest Brücken bauen, über die so Züge mit 200 km/h donnern. Und er guckt mich an und sagt so, echt? Darf ich das aufschreiben? Ich sag, darfst du aufschreiben? Und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass auch er sich viel mehr für diese Tätigkeit, boah, geil, ich kann die Verantwortung tragen, solche Bauwerke zu errichten. Das ist ja geil, als die Berufsbezeichnung Bauingenieur.
Und auch die Vorstellung dafür zu bekommen, was man da eigentlich macht. Das ist ja genau wieder dieses Thema Reality Check. Hast du, bevor ich dir die letzte Frage stelle, so eine konkrete Empfehlung, wer, wenn er das jetzt hört, kann mit dir arbeiten? Also wer darf sich bei dir melden mit welchem Problem?
Also ich habe oft Anrufe von Eltern, die sagen, ich schicke ihnen mal mein Kind. Und ich sage dann immer, ich arbeite so nicht. Ich arbeite nur mit Menschen, die von sich aus, ich brauche 2 Jahre von den Leuten, mit denen ich arbeite. Erstens, ich möchte an diesem Thema wirklich was verändern. Ja, und nachdem ich mir die Videos und die Internetseite von diesem komischen Coach da aus dem Internet angeguckt habe, ich kann mir vorstellen, das mit dem zu machen. Weil ich kann nicht der Richtige für jeden sein. Ja, diese beiden Ja's brauche ich. Und da will ich immer vorher ein Gespräch mit dem Sohn der Tochter führen und dann arbeite ich mit denen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst wahnsinnig toller Coach mit ganz viel Empathie, mit ganz viel Skills sein. Doch wenn der Coach ihn nicht möchte, da kein Interesse dran hat, dann kannst du nichts machen. Und da gibt es nur einen Joker.
Das heißt, Zielgruppe ganz klar Jugendliche, wenn die beruflich oder private oder irgendwelche Herausforderungen haben und daran arbeiten möchten, dann können die auf dich zugehen. Ich werde natürlich alle Links, Website und so weiter von dir, Kontaktdaten in die Shownotes packen. Kann man dann unter der Folge direkt einmal sehen.
Ich möchte das gerne noch ganz kurz noch ergänzen, weil das ist eben ein Teil meiner Arbeit. Also Jugendliche und junge Erwachsene. Ich habe auch viele Studierende. Ich habe heute ein Coaching für vereinbart mit jemandem, der unzufrieden mit seinem Studiengang ist und sagt, das ist es nicht. Ein Reality-Check gemacht wahrscheinlich. Und jetzt möchte ich aber rausfinden, was ist es denn vielleicht? Also auch sowas mache ich. Jugendliche, junge Erwachsene ist der Schwerpunkt. Und ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch immer gearbeitet mit Erwachsenen, die unzufrieden in ihrem Beruf sind, denen es also so geht, wie es mir auch mal ging. Und habe festgestellt, dass man mit sehr ähnlichen Methoden dort arbeiten kann.
Ja, absolut.
Ich habe kürzlich mit einem Top-Manager gearbeitet, der total unglücklich war in seinem Beruf und habe ihm geholfen, eine neue Perspektive zu finden. Natürlich hat dann irgendwann das Thema Aus- und Fortbildung anderer Menschen auch Raum genommen, weiterzugeben an andere. Und insofern sind es Lehrkräfte, denen ich richtig gern meine Methoden zeige, damit die das mit ihren Schülern und Schülerinnen durchführen können. Und auch angehende Coaches, wo ich eben Fortbildung anbiete. Die nächste ist jetzt im November. Wir haben auch noch ein paar Plätze frei, wo ich alle Methoden weitergebe, wo es die gesamten Ablaufpläne mit jeder Zeiteingabe für jede Übung und so weiter, also wo man ein fertiges System bekommt, mit dem man sofort losgehen kann als Coach, um sich diese wundervolle junge Zielgruppe bei der Berufsfindung, dieses Thema sich zu erschließen.
Perfekt. Wird alles geteilt. Danke nochmal für die Zusammenfassung. Die letzte Frage, die letzte Kategorie lautet Random Question. Tatsächlich ist das von meiner Seite aus unvorbereitet. Das heißt, ich werde jetzt zum Abschluss irgendeine Frage stellen. Basierend auf dem, was wir jetzt schon von dir gehört haben, viele praktische Tipps und eben auch deine berufliche Reise. Was sagst du denn zum Thema Fehler machen? Wenn jetzt das jemand hört und vielleicht Angst davor hat, Fehler zu machen oder eine falsche Entscheidung zu treffen, was könntest du denn vielleicht da als Hinweis oder Tipp geben?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich auch intensiv bearbeite. Ich gebe in der Regel 3-tägige Workshops, wenn es um Berufsfindung geht, an Schulen. Und der 2. Tag, bei dem geht es nur um dieses Thema, also um Hindernisse, um Ängste. Ich lade auch jetzt die ZuhörerInnen dazu ein, Fehler als Feedback zu betrachten. Du kannst doch eigentlich, wenn du etwas machst und du merkst, das ist falsch, dann kann man sich dafür total kasteien und darunter leiden. Da hat aber niemand was von. Aber wie wäre es, wenn wir Fehler als Helfer umdeuten? Und wenn man die Buchstaben umstellt, dann ist da tatsächlich, kannst du aus dem Wort Fehler ja wunderbar das Wort Helfer machen. Wenn wir das tun, dann können wir doch eigentlich bei Fehlern nur gewinnen. Denn wir haben dann ein Feedback bekommen auf etwas und können mit diesem Feedback doch wunderbar arbeiten. Und die meisten Fehler, nicht alle, aber die meisten Fehler lassen sich wunderbar korrigieren. Man sollte sich, bevor man eine Entscheidung trifft, immer möglichst viel Reality-Checks und Überlegungen anstellen, bevor ich eine große Entscheidung treffe. Das macht total Sinn, klar. Doch wenn dann Fehler passieren, und die sind mir in meiner Arbeit als Coach natürlich tausendfach passiert. Ab heute mache ich noch Fehler. Und mit diesem Feedback können wir wunderbar sagen, okay, das war es nicht. Und dann die Frage, warum war es da nicht? Das hättest du niemals herausgefunden, wenn du es nicht probiert hättest. Insofern finde ich Fehler machen eine ganz wichtige Sache. Und das große Problem am Schulsystem ist, dass wir von der ersten Klasse an lernen, dass Fehler was ganz Schlimmes sind, wo dann das Arbeitsblatt rot ist, wo die Note schlecht ist und Mama ist enttäuscht. Das ist eine Kette, die jeder kennt, der zur Schule gegangen ist. Und das ist so schade, weil wir das Thema Fehlerkultur, speziell in Deutschland, glaube ich, in Amerika ist das sehr anders. Da wird mit Fehlern anders umgegangen. In Deutschland speziell haben wir echt ein Problem mit Fehlern. Und ich lade durchaus auch die Jugendlichen dazu ein, die Fehler als Feedback anzusehen und konstruktiv mit ihnen umzugehen. Weil von dieser Selbstkasteiung hat einfach niemand etwas. Und du selbst am allerwenigsten.
Kann ich dir nur zustimmen. Ein wirklich tolles Feedback, um bei dem Begriff zu bleiben. Also Fehler darf man daraus lernen, definitiv. Und man sollte sich damit nicht zu sehr befassen und nicht zu sehr fertig machen. Perfekt. Konstantin, tolles Gespräch mit dir. Ich glaube, wir könnten wirklich noch sehr, sehr lange weiterreden und noch ganz, ganz andere spannende Themen aufmachen, wie zum Beispiel das Schulsystem. Das wäre dann fällig bei vielleicht einem zweiten Interview. Erstmal vielen, vielen Dank dir für die Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ich bin mir sicher, der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, wird auf dich zukommen.
Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch richtig viel Freude gemacht, Alex. Vielen, vielen Dank. Und an euch alle da draußen, ihr seid großartig. Lasst euch nichts anderes erzählen.
Perfekt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Das war eine weitere Folge aus dem Jobgeflüster-Podcast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen und bist deiner eigenen Berufung ein Stück näher gekommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast gerne und teile ihn mit Menschen, die gerade selbst auf der Suche sind. Ich freue mich auch über direktes Feedback auf zum Beispiel Instagram, LinkedIn und Co. Danke, dass du dabei warst und vergiss nie, es gibt keine Traumjobs. Bis zur nächsten Folge, dein Jobflüsterer.